Es ist uns schon klar, jeder ist immer gern subjektiv, selbst sehr dringlich, aber unsere Aufgabe ist es in der Notfallambulanz natürlich eine gewisse Objektivität medizinischer Natur reinzubringen. Auch wir empfehlen teilweise in den Ambulanzbriefen immer noch die guten alten Hausmittel, ja, also die man heutzutage eben leider manchmal ein bisschen vergessen hat.
Wir schätzen ja nicht nach Diagnosen ein, sondern nach Symptomen. Wir schauen sich den Patienten an und schauen einmal, wie geht es ihm mit den Vitalwerten. Was sagt er von den Schmerzen her? Ist die Schmerzskala recht hoch, recht niedrig?
Die Notfallmedizin ist interessant, die ist spannend, die bietet natürlich einen gewissen Actionfaktor, das ist klar. Das zieht auch junge Menschen an, ja, auch wenn es von denen jetzt angeblich nicht mehr so viele gibt wie früher.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
Und ich bin Schwester Helena Fürst. Die meisten von uns waren bestimmt schon froh, in einem Krankenhaus schnell und unkompliziert über die Notfallambulanz medizinische Hilfe für sich oder die Liebsten zu erhalten. Jeder versteht, wenn man mit Verdacht auf einen Herzinfarkt, Blinddarmentzündung oder mit plötzlichen, sehr starken Kopfschmerzen in der Notfallambulanz vorstellig wird. Doch wenn man wegen einem Zeckenbiss, einer Erkältung oder seit Monat bestehenden Rückenschmerzen in die Notfallambulanz kommt, hat das Team wohl eher wenig Verständnis. Von all dem können unsere heutigen Podcast-Gäste ein Lied singen. Sie arbeiten nämlich auf der Notfallambulanz hier im Ordensklinikum Linz Elisabethinen. Liebe Beate, liebe Matthias, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Danke für die Einladung. Schönes Hallo.
Hallo und danke.
Beate Seltenhofer ist 36 Jahre alt, kommt aus Anreit im Bezirk Rohrbach und arbeitet seit 2013 schon bei uns im Haus auf der Notfallambulanz. Sie wollte schon immer auf der Notfallambulanz arbeiten, erzählte sie uns, doch ihr beruflicher Weg führte sie zuerst über eine Lehre im Einzelhandel, bevor sie in die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflege in Rohrbach kam. Gleich nach der Ausbildung fing sie auf der NFA hier in Linz an. Damals noch im Krankenhaus der Elisabethinen, dem heutigen Ordensklinikum Linz Elisabethinen. Und sie möchte auch nirgendwo anders hin. Mittlerweile hat sie die pflegerische Leitung der Notfallambulanz über. Sie hat den Pflegepool mit aufgebaut und arbeitet noch 10 Stunden in der Pflegeberatung. In ihrer Freizeit macht sie gerne Bogenschießen, Wandern und sie begibt sich gerne auf Reisen. Liebe Beate, schön, dass du da bist.
Hallo, danke.
Matthias Kölbl, unser zweiter Gast, ist 39 Jahre alt und stammt aus Linz. Er hat nach seinem Studium der Humanmedizin bereits hier bei uns im Haus die Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin absolviert. Die Notfallambulanz hat ihm auch damals schon viel Freude bereitet, weil hier so ein breites Feld an Patientinnen und Patienten behandelt wird und ihn die akuten Situationen immer besonders reizen. Seit 2016 hat er die ärztliche Leitung der Notfallambulanz inne und seit 2022 ist er auch stellvertretender ärztlicher Direktor des ganzen Ordensklinikums Linz Elisabethinen. In seiner Freizeit verbringt Matthias Kölbl gerne viel Zeit in der Natur. Er geht gerne wandern, Bergsteigen und Radfahren. Lieber Matthias, auch dir noch einmal ein ganz herzliches Willkommen.
Herzliches Grüß Gott, danke für die Einladung.
Ja, Beate, ich fange mal mit dir an. Was ist denn der Reiz daran, in der Notfallambulanz zu arbeiten? Ich könnte mir ja vorstellen, es gibt sicher auch stressfreiere Arbeitsplätze in der Pflege.
Na, die Notfallambulanz war immer mein Traumjob, seit Jahren schon. Und der Reiz ist einfach die Vielfalt der Pflege und auch, wie die Patienten in die Notfallambulanz kommen. Die Erstversorgung, dann die Stabilisierung der Vitalwerte und dann den weiteren Verlauf.
Jetzt können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht das gar nicht so genau vorstellen, wie das so ist. Könnt ihr uns einmal virtuell auf eine Reise in die Notfallambulanz mitnehmen? Also was passiert denn da, wenn ich als Patient, als Patientin oder mit einem Angehörigen zu euch in die Notfallambulanz komme?
Die meisten Patienten kommen bei uns gehend oder mit der Rettung oder in Begleitung von Angehörigen in die Notfallambulanz. Dann erfolgt die Anmeldung. Und dann im Zuge gleich die Ersteinschätzung mit der Kategorisierung von der Wichtigkeit von der Ersteinschätzung.
Genau, wenn die entsprechende Dringlichkeit in der Behandlungsabfolge, die notwendig ist, festgelegt ist, werden die Patienten dann in einen der mehreren Bereiche der Notfallambulanz gebracht, meistens in eine der Behandlungskojen, wo wir in einem Team aus Ärzteschaft und Pflegeschaft dann am Patienten arbeiten, den je nach Dringlichkeit eben erst behandeln, entsprechend stabilisieren, wenn das notwendig ist, oder alle weiteren Untersuchungsschritte, die wir brauchen, und auch die entsprechenden Therapien vor Ort direkt in die Wege setzen.
Ich habe es ja in der Einführung schon ein bisschen erwähnt, es kommt jetzt nicht jeder mit Verdacht auf Herzinfarkt, sondern es gibt auch andere Bilder oder andere Krankheitsbilder, die mehr oder weniger notfallpflichtig sind, sage ich jetzt mal. Wann bin ich in der Notaufnahme richtig und wann bin ich nicht richtig bei euch?
Ich meine, grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, man ist definitiv richtig, wenn man einerseits über die Gesundheitshotline vermittelt worden ist. 1450 ist ja die neue Gesundheitshotline, oder nicht ganz neue, es hat sich aus der Corona-Zeit damals als Corona-Hotline entwickelt, ist aber jetzt eine Gesundheitshotline. Also wenn die empfehlen, ins Krankenhaus zu gehen, dann ist man, glaube ich, an der richtigen Adresse. Ebenfalls ist man bei uns sicherlich goldrichtig, wenn man jegliche Art von Brustschmerzen verspürt, wenn man, so wie du es in der Einleitung sagtest, wirklich von heute auf morgen eine akute Verschlechterung des Gesamtzustandes hat, mit Schwindel, mit Erbrechen, mit Übelkeit, mit starken Bauchschmerzen, mit unmittelbaren Kopfschmerzen. Wenn man hochfiebrig ist und vielleicht schon Verwirrtheitszustände besitzt, dann ist man definitiv richtig. Vielleicht nicht ganz so richtig ist man, wenn man einen, sage ich mal, schon seit Monaten bestehenden Ausschlag an der Haut hat, den eigentlich im niedergelassenen Bereich der jeweilige Facharzt genauso behandeln kann, wo es nicht wirklich unmittelbar um dringliche oder sofortige Versorgung gehen muss. Es ist uns schon klar, jeder ist immer gern subjektiv selbst sehr dringlich, aber wir oder unsere Aufgabe ist es in der Notfallambulanz natürlich eine gewisse Objektivität medizinischer Natur reinzubringen, weil es gibt natürlich dringlich von bis und subjektiv und objektiv klaffen da oft sehr weit auseinander. Einfache Erkältungen, auch so wie du in der Einleitung sagtest, sind, glaube ich, ein Fall für die guten alten Hausmittel, glaube ich, die man vielleicht ein bisschen verloren hat oder vergessen hat mittlerweile, oder Fälle für den Hausarzt sind typischerweise. Oder jetzt im Sommer wieder ein einfacher Insektenstich. Ich rede nicht von einer allergischen Reaktion, wo es einem wirklich schlecht geht, wo man oft mit dem Notarzt kommt. Natürlich ist man dann richtig bei uns. Aber ich sage, ein einfacher Mückengelsenstich, der halt ein bisschen rot wird, ein bisschen anschwillt. Da kann man mal selbst kühlen, zuwarten und einmal schauen, ob es nicht von selbst wieder besser wird. Das ist in den allermeisten Fällen der Fall. Und die bewährten Hausmittel sind auch hier nach wie vor zu anzuwenden, so wie man das früher auch gemacht hat.
Jetzt liest man ja in den Zeitungen, man hört es im Radio und auch im Fernsehen immer wieder, dass die Wartezeiten insbesondere in Notfallambulanzen durchaus länger sein können. Stunden, also da wird von halben Tagen teilweise berichtet. Berthe, ich glaube, ihr in der Pflege betreut ja dann auch die Menschen, die warten hauptsächlich. Ja. Wie schafft ihr das, die Leute da ruhig zu halten oder zu vertrösten oder ihnen zu erklären eigentlich, dass, warum sie noch warten müssen?
Ja, die Wartezeit ist ja nicht der richtige Begriff. Eigentlich ist es die Behandlungszeit. Das ist einfach, wann der Patient kommt, dann fängt man ja mit der Blutabnahme an, mit einem EKG, mit den Vitalwerten, und das dauert einfach, bis dass die Auswertung fertig ist. Und dann kommt die Diagnostik dazu, ob jetzt ein Röntgen gemacht wird, ein CT gemacht wird und so weiter. Und das dauert einfach eine gewisse Zeit auch bei uns im Haus, bis das die ganzen Befunde dann der Arzt bekommt. Und wir vertrösten die Patienten einfach. Es gibt Zeitungen zum Lesen. Sie kriegen immer wieder Infos, wie lange das nur ungefähr zum Warten ist, bis dass die Blutwerte fertig sind. Es gibt Getränkeautomaten. Es gibt eine Kleinigkeit zum Essen. Und sie können auch kurz zur Kantine gehen, wieder retour. Das ist kein Problem nicht.
Und die Patienten geben Sie da hoffentlich dann meistens zufrieden damit, mit den Möglichkeiten? Oder gibt es auch sehr ungehaltene Menschen, die irgendwie auftragen?
Ja, es gibt solche und solche Patienten, die immer sagen, aber die meisten geben sie zufrieden, weil sie einfach sehen, was da in gewisser Zeit einfach nur sie bekommen und auch geleistet wird.
Ich glaube, auch die meisten Patienten sind sehr dankbar, muss man sagen. Sie sind ja in einer hilfesuchenden Position und schätzen das schon, dass ihnen grundsätzlich bei uns geholfen wird. Man muss sich ein bisschen vorstellen, ich sage, in der Notfallambulanz haben wir natürlich immer sehr viele Patienten gleichzeitig zu betreuen. Das sind in 24 Stunden im Schnitt jetzt mittlerweile fast 200 Leute mit unterschiedlicher Dringlichkeit. Da gibt es natürlich Patienten, die sind pro Patient viel, viel aufwendiger, weil da viele Leute am Patienten arbeiten müssen, bis der mal grundsätzlich stabilisiert ist. Und da rede ich noch gar gar nicht von den weiteren Abläufen, dass der vielleicht auf die Intensivstation unter Beatmung transferiert werden muss und solche Dinge. Das bindet halt sehr viele Ressourcen. Und dann gibt es viele auch nicht dringlichere Patienten, die dann entsprechend nachgereiht werden müssen. Während der Wartezeit kommen immer wieder frische Patienten mit dem Notarzt rein etc., das Abläufe verzögern kann. Aber grundsätzlich sind die Patienten schon, glaube ich mal, bereit, gewisse Warte- bzw. Behandlungszeit in Kauf zu nehmen. Weil man muss sich vorstellen, wenn man das ganze Prozedere draußen im niedergelassenen Bereich zum Teil machen würde, dann ist man in einem halben Tag nicht einmal ansatzweise fertig. Dann würde man wahrscheinlich 2-3 Wochen, vielleicht sogar mehrere Monate für gewisse Dinge brauchen. Und bei uns geht es dann trotzdem sehr, sehr zügig und in einer Linie durch. Natürlich mit gewisse dringliche oder dringlichkeitsbedingte Abstufungen, aber im Wesentlichen haben wir es eigentlich selten, dass wir jetzt unseren Wachdienst brauchen beispielsweise oder was auch schon mal notwendig war, aber absolute Ausnahmen bei uns sind, dass wir jemanden wirklich mit Polizeiunterstützung entsprechend beruhigen müssen. Das sind die absoluten Ausnahmen. Das möge auch bitte so bleiben.
Im Vorgespräch habt ihr auch gesagt, dass eben die Zahl der Patienten in den letzten Jahren massiv angestiegen ist und auch die Zahl von eben Fällen, die eigentlich jetzt nicht unbedingt in eine Notaufnahme gehören, doch recht hoch ist. Warum oder habt ihr eine Idee, warum kommen die Leute eben mit längerem bestehendem Hautausschlag zu euch, also mit Lappalien, sagen wir es mal so, und warum gehen sie nicht anderswo hin? Wissen sie es nicht, oder?
Ein gewisses Unwissen mag schon da sein, aber das ist, glaube ich, nicht die vordergründige Devise, warum jemand die Notfallambulanz aufsucht. Ich glaube schon, dass wir es ein bisschen verabsäumt haben. Da spricht man vermutlich für ganz Österreich, das ist nicht nur ein Linzer Phänomen oder ein Oberösterreich-Phänomen, sondern das sieht man teilweise in ganz Mitteleuropa. Aber wenn man jetzt auf Österreich sich bezieht oder speziell auf Oberösterreich, man hat ein bisschen in den letzten Jahren schon, denke ich, verabsäumt, die Kapazitäten im niedergelassenen Bereich für Dinge, die planbar sind, entsprechend der demografischen Entwicklung anzupassen und auszubauen. Das muss man schon ganz klar sagen. Auf der einen Seite dies, auf der anderen Seite haben wir sicherlich auch ein System im Vergleich zu anderen Ländern, wo es natürlich sehr, sehr einfach ist, dass man sich selbst in eine Dringlichkeitsstufe einstufen kann oder in eine Versorgungsstufe einstufen kann. Das heißt, bei uns kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit ohne irgendwie vorher eingestuft worden zu sein, sich selbst in einer Notaufnahme, in einem Spital oder in einer professionelle Gesundheitseinrichtung zuweisen. Das ist in anderen Ländern anders, da sind die Schwellen ganz anders gesetzt, da musst du vorher beim ärztlichen Bereitschaftsdienst gewesen sein oder zwingend beim Hausarzt gewesen sein, du kommst, außer du bist ein Notfall und wirst mit dem Notarzt in die Notaufnahme transferiert, wo du ja definitiv richtig bist, nur mit Überweisung vom Haus- oder Facharzt rein. Da haben wir einfach andere Systeme, die uns da unterscheiden. Das ist ein Grund. Der zweite Grund mag sein, dass natürlich die Bereitschaft die Bereitschaft ist vielleicht eh das richtige Wort, einen Gesundheitsprofessionisten aufzusuchen, sicherlich die Schwelle hierfür ist geringer geworden. Man versucht sich viel schneller, glaube ich, Rat vom Professionisten zu suchen. Viele schauen natürlich vorher ihre Symptome auf Google oder einer anderen Suchmaschine nach. Ja, dann kommt oft das Schlimmste der schlimmen Dinge zuerst, obwohl es eigentlich, ein relativ nicht dringlicher Grund ist, der dann in der Suchverlaufsanzeige wahrscheinlich viel weiter unten oder auf der Seite 10 erst zu finden wäre. Und dann wird das Ganze, dynamischer. Dann kriegt man einen Stress dahinter, die Patienten sind dann unsicher und dann ist einfach der Weg, möglichst schnell für sich eine Meinung, eine professionelle Meinung zu finden, dann oft die, dass man sagt, man muss das vom Professionisten einschätzen lassen. Und ich glaube trotzdem, die meisten Patienten halten halt noch schon sehr viel auf die Meinung auch der Spitäler, weil dort halt gemeinhin doch die geballte Kompetenz an medizinischer Kraft und Expertise vorhanden ist. Ja. Das muss man schon sagen. Die Empfehlung der Oma oder des Nachbarns oder der Großeltern oder gar des Hausarztes zählt da vielleicht gar nicht mehr so viel, obwohl das gar nicht richtig ist. Die könnten das mindestens genauso einschätzen. Wir behandeln diese Dinge teilweise auch überhaupt nicht anders wie der Hausarzt oder sage ich mal, wenn man, auch wir empfehlen teilweise in den Ambulanzbriefen immer noch die guten alten Hausmittel, ja, also die man heutzutage eben leider manchmal ein bisschen vergessen hat, sozusagen.
Was sind so Hausmittel, die ihr da empfiehlt?
Naja, das sind immer noch bei Fieber die kühlen Umschläge, die Wadenwickel, bei Schwellungen der Extremitäten, also Knie- oder Gelenkschwellungen, immer noch der gute alte gekühlte Topfen, der aufgetragen wird. Viele Dinge wie Salben entsprechender Hersteller sind ja auch frei ohne Rezept in irgendeiner Apotheke erhältlich. Die meisten Leute kennen die ja ehrlicherweise sogar aus den Fernsehwerbungen, die zu guten Zeiten gesendet werden, darum sind sie entsprechend populär. Aber trauen sie es manchmal einfach nicht mehr anwenden, weil einfach die Eigenexpertise mit diesen Dingen umzugehen verloren gegangen ist. Und ich glaube, weil durch eine sehr, sehr apparative Medizin, die in den letzten Jahren ja fortschrittlich extremst uns weitergebracht hat, viele dieser Dinge glaubt man ersetzt zu haben. Und das ist in manchen Dingen völlig richtig so, und da sind wir froh um diese Entwicklung, aber in vielen, vielen Punkten brauchen wir keinerlei operative Diagnostik, sondern das ist immer noch eine gute alte Einschätzung, indem man, ich sage jetzt einmal, den Patienten anschaut, angreift und über die Erhebung einer kurzen Krankengeschichte und einer klinischen Untersuchung zu einer Diagnose kommt und die dann einfach und zügig mit kleinen, meistens sehr kleinen Mitteln oder Rezepten Medikamenten behandeln kann. Und ich sage, der Aufwand dahinter ist geringer, nur die Vielzahl an Patienten, die diese Hilfe suchen, ist mittlerweile ja sehr großer geworden. Du hast es vorher angesprochen, und zwar, wir haben sicherlich 30 bis 40% auf jeden Fall, würde ich sagen, an Zunahme der Patienten im nicht dringlichen Sektor. Das ist eigentlich phänomenal. Wir haben 2003 7.000 Patienten im Jahr gehabt an unsere Aufnahmetage, 120, und mittlerweile sind wir bei über 20.000. Ja. Und wie gesagt, ein Drittel davon umgeschaut sind Patienten, die von der Versorgungsstufe sicherlich keine Notaufnahme und auch kein Akutkrankenhaus brauchen. Das muss man ganz klar sagen.
Jetzt hat der Matthias gerade angesprochen vorher, dass so Diagnosen manchmal, also es ist natürlich eine ärztliche Sache, die Diagnose zu stellen, aber Dr. Google kann ja das auch. Und die erste Anlaufstelle dann in der Notfallambulanz sind deine Mitarbeiterinnen und du, Beate, in der Pflege. Was macht ihr, wenn jemand kommt mit einer Google-Diagnose und sagt, ich habe, keine Ahnung, irgendwas ganz was Schlimmes? Ihr müsst ja trotzdem eine erste Einschätzung machen, wie der Patient gereiht werden muss, was er für erste Untersuchungen bekommt etc.
Wir schätzen ja nicht nach Diagnosen ein, sondern nach Symptomen. Wir schauen sich den Patienten an und schauen einmal, wie geht es ihm mit den Vitalwerten. Was sagt er für die Schmerzen her? Ist die Schmerzskala recht hoch, recht niedrig? Und erst dann, wenn man im Gespräch ist, dann macht man so eine Kurzanamnese, dann kommt man drauf, wo ist der Fokus bei den Patienten?
Das heißt, ihr geht gar nicht so stark auf oder gar nicht auf das ein, was Google sagt, sondern macht euch ein eigenes Bild.
Und wir machen sie ein eigenes Bild, genau.
Und wenn jetzt genau dieser Patient, nehmen wir, der hat einen Hautausschlag, er aber das Gefühl hat, nein, ich bin extrem dringlich und ich brauche sofort einen Arzt und ich brauche sofort eine Behandlung, weil ich bin jetzt hier das Zentrum der Welt und kurz vorm Ableben. Wie geht's? Und ihr wisst, also ihr könnt es einschätzen, ja, nein, so dringlich, so akut ist dieses Geschehen jetzt zum Beispiel nicht. Wie geht ihr damit um? Sagt ihr ihm das oder das stelle ich mir recht herausfordernd vor?
Nein, wir haben unsere Notfallambulanz in drei Gebiete aufgeteilt. Das ist einerseits der Normalbereich, dann haben wir so einen Art Infektbereich mit der integrierten Praxis, kann man sagen, und dann haben wir noch die Anmeldung.
Man kann, glaube ich, grundsätzlich schon behaupten und ich würde sogar sagen, man muss dem Patienten schon objektiv aus unserer Sicht sagen, wie dringlich oder nicht dringlich er ist. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil ich sage, das subjektive und das objektive Empfinden klaffen oft Welten auseinander. Auf der anderen Seite haben wir eben genau für die Patienten, die sich vielleicht subjektiver als dringlich einstufen, medizinisch objektiv vielleicht weniger dringlich sein, aber in der Menge sehr viele sind oder mittlerweile viele geworden sind, einen eigenen Bereich in der Notaufnahme geschaffen, wo man, ich möchte sagen, ein bisschen außerhalb der echten, unter Anführungszeichen gesetzten Notaufnahme in einer kleinen Räumlichkeit, vergleichbar mit einer Ordination, ja, wie wenn es beim Hausarzt wären, sage ich jetzt einmal. Das machen andere Kliniken mittlerweile genauso. Das hat sie ist aus der Not heraus ein bisschen entstanden und hat sie aber auch bewährt, diese Patienten in einer kurzen klinischen Visite, kurzes Anschauen, auf die Beschwerden eingehen, aber dann sehr wohl mit einer entsprechenden gezielten Therapie auch schnell wieder aus der Notaufnahme abgehandelt zu wissen, weil man weiß, dass die Beschwerdesymptomatik in keinster Weise lebensbedrohlich ist, vielleicht lästig ist, keine Frage, oder vielleicht ästhetisch störend ist, aber sicher nicht medizinisch dringlich. Und dafür sind diese Bereiche auch da und das schafft ein bisschen Ruhe ins Gesamtbild zu bringen, weil natürlich Patienten, die medizinisch deutlich mehr Zuwendung brauchen, von diesen Patienten, die oft schon fordernd sind, weil sie sich selbst als dringlicher einstufen, wie sie sind und das natürlich auch entsprechend da nicht nur bei der Ärzteschaft, sondern auch bei der Pflegemannschaft kundtun, ein bisschen, sage ich mal, befriedet die ganze Situation und jeder ist, glaube ich, glücklicher damit, wenn er in seinem Bereich richtig therapiert wird, nicht zu viel, keine Überdiagnostik, aber auch sicher keine Unterdiagnostik und der Patient aber trotzdem immer das Gefühl hat, wenn man das auch so bieten kann, dass seine Problematik doch, auch wenn sie medizinisch nicht dringlich ist, entsprechend ernst genommen ist. Weil er hat ja ein Problem, das darf man ja nicht leugnen. Das ist zwar jetzt vielleicht medizinisch nicht dringlich, aber der Patient selber hat einen psychischen Stress und hat ein Problem. Aber man muss ihm halt klar sagen, das ist so, wie es ist. Es ist von der Dringlichkeit her auch so, dass man gewisse Wartezeiten oder Behandlungszeiten in Kauf nehmen muss und dass man oft auch ein Stufenkonzept anbietet. Zuerst einmal die eine Probetherapie beim Hautausschlag mit einer bestimmten Salbe oder Creme, sage ich jetzt einmal, und wenn es nicht entsprechend besser werden würde, dann kann man auch, oder haben wir die Möglichkeit, dass man den Patienten auch Kontrolltermine in einer Spezialambulanz, wann es denn nötig ist, in der Dermaambulanz beispielsweise, ermöglichen, aber das würde nicht anders laufen, wie wenn er zum Hausarzt oder zum niedergelassenen Dermatologen gehen würde. Und ich glaube, das ist das bewährteste System aus dem ganzen Setting herausgeboren.
Ihr habt uns im Vorgespräch ja auch erzählt, dass die Notfallambulanz früher Notfallaufnahme geheißen hat, was ein bisschen einen Hinweis darauf gibt, was der unterschiedliche Aspekt vielleicht war in der Aufnahme oder Nichtaufnahme der Patienten.
Das ist sehr richtig, Michael. Und zwar die Sache ist die, wir haben die Umbenennung hat deswegen stattgefunden, weil wir verhältnismäßig vor einigen Jahren prozentuell mehr Patienten auch wirklich aufnehmen mussten oder aufgenommen haben. Das hat ein bisschen was mit dem Fortschritt in der Medizin zu tun. Heutzutage geht deutlich mehr ambulant aufgrund der Methoden, die wir mittlerweile haben wie früher. Und auf der anderen Seite ist eben der Anteil der ambulanten Patienten, die gar keine stationäre Aufnahme im Sinne des Wortes brauchen, so sehr gewachsen, dass wir gesagt haben, es ist eigentlich mittlerweile irreführend, von einer Notaufnahme zu sprechen, sondern von einer Notfallambulanz, weil die Mehrheit der Patienten, ich sage ca. 75, teilweise sogar an Tagen 80 bis zu 90% haben wir schon gehabt, ambulant zu betreuen sind und nicht stationär aufnahmepflichtig sind aus medizinischer Sicht sozusagen. Das hat die Änderung der Namensgebung herbeigeführt vor einigen Jahren schon. Und ich glaube, der Trend wird anhaltend sein. So schnell werden wir es jetzt nicht retour umbenennen, denke ich mal, ja.
Aber es gibt immer noch Patienten sozusagen oder schon eine große Zahl auch an Patienten, die mit so dringlichen und schweren Symptomen kommen, dass sie stationär dann aufgenommen werden müssen?
Ja, sehr wohl. Und ich sag, bei uns in Linz, jetzt speziell im Linzer Raum, dürfen wir auch nicht vergessen, es herrscht ja oder es gibt ja da den Begriff der Aufnahmetage. Und ja, das allein ist ja auch schon, sage ich mal, ein Begriff, der oft in eine gewisse Richtung hinweisen kann, sage ich jetzt mal. Wenn ich sage, heute haben die Elisabethinen und die Barmherzigen Brüder, weil wir haben gemeinsam Aufnahme und am nächsten Tag die Kepler-Klinik oder die Barmherzigen Schwestern, dann wird immer von Aufnahmetagen gesprochen, aber man müsste wahrscheinlich Zuständigkeitstage umbenennen, ja, so viel dazu. Und es heißt aber halt aus der Historie heraus Aufnahmetage. Aber wir haben immer noch einen einen Prozentsatz, der hoch genug ist, an Patienten, die wirklich aufnahmepflichtig sind. Und das sind die, die bei uns natürlich richtig sind und die auf den diversen Fachabteilungen mit ihren Beschwerden oder Diagnosensymptomen, wo sie auch dann halt richtig einzuordnen sind, auch aufgenommen werden und natürlich hier völlig, völlig an der richtigen Adresse sind.
Also es gibt eben ja nicht nur diese leichten Fälle, die auch in einer Hausarztpraxis gehen könnten, sondern es gibt ja auch schwerere Fälle, vielleicht Menschen, die wirklich akut krank sind, die eine lebensverändernde Diagnose erhalten oder der Gang zu euch, der erste Schritt ist zu einem langen Krankenhausaufenthalt. Mich würde von dir interessieren, Beate, wie gehst du mit so belastenden Situationen um, wo du merkst, das ist jetzt wirklich nicht lustig für den Patienten oder das ist wirklich eine schlimme Diagnose, die sich da jetzt hinauskristallisiert?
Man ist da wirklich eigentlich in einem Fokus drinnen, man stabilisiert den Patienten, man ist für den Menschen oder für den Patienten da und dann herrscht es einfach Teamarbeit. Wir sind mit den Ärzten ein ganz eingespieltes Team und wir machen dann den ganzen Ablauf wie gehabt einfach beim Patienten.
Und kannst du dich da gut abgrenzen, wenn du gehst, wieder, irgendwann hast du Feierabend, wie geht man damit um, dass man das nicht heimnimmt? Oder nimmt man es vielleicht auch mit heim, ich weiß nicht.
Nein, man nimmt es eigentlich nicht mit heim. Es beschäftigt dann sicher, aber dann redet man so eben mit dem Arzt zusammen und sagt, wie ist der Ablauf gewesen? Wie war der Zustand vom Patienten? Und man macht da bei den schwersten Notfällen eigentlich nur ein kurzes Gespräch noch hinein und dann ist das eigentlich für uns relativ gut.
Das stimmt, das kann ich genauso unterschreiben, wie die Berta das jetzt gesagt hat. Ich glaube, wichtig ist, dass man die wirklichen Notfälle, die, ich sage jetzt Reanimationen beispielsweise, die in der Notaufnahme ja auch stattfinden, wenn gleich nur Gott sei Dank sehr selten, aber sie finden statt, oder besonders kritisch erfordernder Patient, wo wirklich das ganze Team innerhalb von Sekunden, Minuten die richtigen Entscheidungen treffen muss, die richtigen Schritte setzen muss, dass der Patient entsprechend eben am Leben bleibt und nicht sage ich mal, auf die andere Seite hinüberdriftet. Das fordert dann schon, das stresst an, aber wir haben routinierte Abläufe, auch Nachbesprechungen, wo man gewisse Supervisionen auch, wo man auch in unseren Teambesprechungen gewisse Fälle nachher nochmal rekapitulieren oder am besten, und das versucht man möglichst immer gleich, uns diese bisschen Zeit trotzdem zu nehmen, diese doch sehr stressigen Dinge für uns einmal in der Situation abzuschließen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, es ist schlecht oder es wäre schlecht, wenn man diese Thematiken zu sehr mit nach Hause nimmt. Ich glaube, man würde lügen, wenn man sagt, es prallt völlig an einem ab wie an einem Stein. Ja, das ist, glaube ich, nicht so. Aber natürlich gewinnt man mit längerer Tätigkeit, mit gewisser Erfahrung, auch gewisse Professionalität und Routine, dass man jetzt nicht alles zu nah an sich rangehen lässt. Aber auch dafür gibt es, sage ich mal, Trainings, da braucht es Coachings und diese Unterstützung haben wir auch, die können wir auch nutzen. Und für uns das Wichtigste ist eigentlich die Teamarbeit und die Festigkeit und Stabilität und das Feedback, das wir uns auch gegenseitig im Team geben, dass wir eben diese Dinge nicht mit nach Hause nehmen und dann womöglich, sage ich mal, heimlich und still und leise dann irgendwie selbst in die Depression oder in irgendeine körperliche Problematik abgleiten. Da haben wir Gott sei Dank unsere Coping-Strategien schon entwickelt, das muss man schon sagen. Für die Patienten selbst glaube ich schon, dass die Devise die sein muss, dass man ihnen, auch wenn es eine schwerwiegende Diagnose ist, weil du es angesprochen hast, ich sage, wir haben auch immer wieder in der Notaufnahme Patienten, die haben die Erstdiagnose einer Tumorerkrankung, einer Krebserkrankung beispielsweise, und dass man denen es dann schon klar sagt, was Sache ist. Also wir sagen keine, die jetzt, sich nur auf die Notfälle konzentrieren und das andere einfach, sage ich mal, abtun und sagen, ja, das sind die anderen zuständig und wir halten brav den Mund und die anderen sollen dann die Diagnose vermitteln. Oft braucht es eh eine gewisse Zeit, bis man dann eine endgültige Diagnose und auch eine Prognose stellen kann. Gerade in der Onkologie ist es sehr, sehr spezifisch, welche Art von Tumor etc. Aber wir sind schon diejenigen, die den Patienten klar sagen, dass ein Problem da ist, dass man gewisse Dinge weiter abklären muss und dass es in die eine oder in die andere Richtung gehen kann, soweit wir halt in dem Moment auch schon sagen können, in welche Richtung das es geht. Aber ich glaube, Verschweigetaktik ist hier definitiv nicht die richtige und darum wenden wir sie auch nicht an. Ja.
Jetzt habt ihr leichte Fälle und schwere Fälle. Wir haben schon gehört, ihr seht im Jahr so an die 20.000 Menschen in der Notfallambulanz der Elisabethinen hier in Linz. Da gibt es sicher die eine oder andere Kuriosität, die so im Laufe des Jahres auftritt. Was war denn so was ganz was besonders Kurioses aus eurer Erinnerung? Gibt's da was?
Ja, wir haben immer wieder Kuriositäten natürlich und ein paar merkt man sie, sage ich mal, ganz gerne. Hängt ein bisschen mit unseren Schwerpunkten natürlich zusammen, die wir haben. Es gibt, wenn man so ein bisschen aus dem Kuriositätenkabinett plaudern möchte, natürlich durch unsere urologische Abteilung Leute mit gewissen Fremdkörpern an heiklen Stellen, keine Frage. Ja. Das ist aber meistens, Gott sei Dank, ein sehr sage ich mal, schnell gelöstes Problem, das dem Patienten dann eh irre peinlich ist, aber trotzdem natürlich behoben werden muss, weil sonst gravierendere Auswirkungen haben könnte. Kuriositäten gibt es natürlich auch in anderen Bereichen, ja, ich sage auch in der inneren Medizin oder in der Chirurgie. Wir haben es auch schon einmal erlebt, beispielsweise, und das zählt für mich auch in die Kategorie Kuriositäten, dass Patienten, sage ich mal, sehr aufgeregt reingekommen sind, weil sie, sage ich mal, eine Diagnose anhand eines Laberbefundes gestellt bekommen haben, auswärts. Und wie überall, wo sage ich mal, Menschen oder Geräte auch arbeiten, können Fehler passieren. Und es ist dann in Wahrheit nur eine völlige Laborente gewesen. Also der Befund hat sich absolut nicht bestätigt. Den Patienten ist ein Stein von Herzen gefallen. Es ist wirklich alles gut. Diese Wartezeit, bis der Laberbefund bei uns da war, die dreiviertel halbe Stunde oder so, war natürlich der Horror für die Patienten, aber die Erleichterung nachher umso größer, weil man bestätigen konnte, dass, sage ich mal, das furchtbarste aller Furchtbarkeiten dann doch nicht eingetreten ist und in Wahrheit nur eine Laborente war. Das sind wahrscheinlich so die kuriosesten Kuriositäten, muss man ganz ehrlich sagen. Genau. Ja.
Und dann darf man aber schon in der Notfallambulanz einmal lachen, oder?
Ja, wir lachen voll früh, muss man sagen,
weil Lachen oft die beste Medizin ist, muss man sagen. Bei gewissen Kuriositäten kann man auch nur mehr lachen. Das ist auch eine Form der, sage ich mal, des Copings, ehrlicherweise. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es wichtig, trotz aller, sage ich mal, Ernsthaftigkeit und auch ernsthafter Diagnosen, die man stellt, sie trotzdem in diesen Situationen auch einen gewissen Humor behalten zu können. Wenn dann eben doch was Gutes rauskommt, wann sie die Schrecklichkeit nicht bestätigt. Und die Patienten schätzen das irre, wenn man da, sage ich mal, durchaus auch mit einer lustigen und auch humorvollen Art, ohne das jetzt ins Lächerliche zu ziehen natürlich, aber mit einer humorvollen Art dem begegnet und den ein oder anderen Witz einmal auch über sich selbst als Arzt machen kann und entsprechend dann die ganze Situation, der ganze Charakter, die ganze Atmosphäre ein bisschen lockerer ist sozusagen. Das ist auch ein Teil des Heilungserfolges und des Behandlungserfolges, glaube ich. Ja.
Ich habe auch noch eine kuriose Frage. Nehmen wir jetzt an, ihr habt Urlaub, ihr seid nicht habt keinen Dienst, es ist Aufnahme bei uns und ihr habt eben plötzlich schlimmes Bauchweh und ihr denkt, ja, ich muss es irgendwem zeigen, das könnte vielleicht ein Blinddarm sein. Kommt ihr zu euren Kollegen jetzt hier oder denkt ihr, nein, ich schaue, wo ist sonst noch Aufnahme oder ich warte noch einen Tag, bis wer andere Aufnahme hat?
Nein, ich komme schon zu meinen Kollegen, weil da ist einfach ja die Herzlichkeit da und man fühlt sich einfach wohl und verstanden. Und nein, das war der falsche Weg, wenn man sich ein anderes Krankenhaus sucht.
Sehe ich genauso. Ich glaube, es wäre, wir wären dumm, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir in gewissen Bereichen, wo wir genau wissen, dass wir bei uns die richtigen Kollegen und Kolleginnen haben, sage ich mal, absichtlich oder aus falscher Scham woanders hingehen, weil die Expertise da vorhanden ist, auch die Menschlichkeit vorhanden ist. Ich sage, wenn es eine Problematik ist, die da nicht lösbar ist, natürlich, dann bleibt es eh nicht aus, ja. Fachgebietstechnisch. Aber sonst kann ich auch für mich sagen, ich würde mich da eins zu eins so behandeln lassen und keine falsche Scham haben. Ja? Wäre ja schade und unauthentisch, muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
Jetzt hören wir bei euch beiden, dass ihr mit Leib und Seele in der Notfallambulanz arbeitet, sowohl pflegerisch als auch medizinisch. Habt ihr genug Leute und gibt es genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege und auch im ärztlichen Bereich, die sich für die Notfallambulanz interessieren?
Derzeit in der Pflege haben wir genug Leute, es interessieren sie recht viel und wir haben eine Weiterbildung, das heißt Pflege in der Notaufnahme und ich habe recht ein starkes Team und sie leisten wirklich Hervorragendes und das trauen wir, glaube ich, auch bei uns nicht Auszubildende hinaus und die kriegen das auch mit.
Ich glaube auch, wir haben Gott sei Dank keine Nachwuchssorgen. Wir sind wahrscheinlich eine der Gebiete oder eins der Gebiete, das im Vergleich zu anderen keine großen Nachwuchssorgen hat. Die Notfallmedizin ist interessant, die ist spannend, die bietet natürlich einen gewissen Actionfaktor, das ist klar. Das zieht auch junge Menschen an, ja, auch wenn es von denen jetzt angeblich nicht mehr so viele gibt wie früher, das mag sein. Aber wir haben keine Nachwuchssorgen. Das hängt schon damit zusammen, auch jetzt durch die Linzer Universität, wo wir ja auch, sage ich mal, in der Lehre mit dabei sind, dass wir von dort schon früh weg Studenten, Formulanten bekommen, die von der Ausbildung weg eigentlich schon Kontakte zur Notfallambulanz bekommen, sei es jetzt in der Lehre, jetzt rein theoretisch, aber dann auch praktisch mit Übungen etc. Und die, sage ich mal, Assistenzärzte, die wir in den letzten Jahren auch dazu bekommen haben, stammen zum Teil auch schon aus der Linzer Universität ab sozusagen. Und es ist ein interessantes Gebiet, das man eigentlich dauerhaft bespielen kann. Ja. Natürlich ist es schon so, dass wir auch gewisse personelle Wechsel haben. Das kommt vermutlich auch daran zustande, dass es doch ein stressiger Job ist, den man vielleicht nicht ein Leben lang macht oder nicht jeder ein Leben lang macht. Aber wir haben immer wieder, auch wenn sage ich mal, Arbeitskräfte bei uns ausscheiden, wieder jemanden, der diese Stelle auffüllen möchte und auch, sage ich mal, sein Bestes gibt, dass er sich auch entsprechend präsentiert und dass er auch dann genommen wird. Wir waren früher mal ein bisschen unterbesetzt, das muss man fairerweise sagen, aber ich sage, durch die ganze Entwicklung in Hinsicht mehr Patienten, schnellere Abläufe, mehr medizinische Möglichkeiten, hat man da im Ordensklinikum auf beiden Standorten sehr schön nachgezogen und ich glaube, wir sind jetzt personell sehr, sehr gut aufgestellt und auch in einem Verhältnis, wo vor allem die Pflege und die Medizin sehr schön harmonieren. Also es ist nicht die eine Seite über- oder unterbesetzt und auch die andere nicht. Also momentan, glaube ich, passt es sehr, sehr gut. Absolut, ja, genau.
Man kennt ja so Notfallaufnahmen hauptsächlich aus dem Fernsehen, aus Emergency Room, Grey's Anatomy und Ähnliches. Wie viel ist an diesen Serien wahr? Läuft es wirklich so bei?
Ich sag partiell ja, aber auch in vielen Dingen natürlich nicht. Ja. Das wird dort oft sehr, sehr überzogen. Ich glaube, bei uns in der Notfallambulanz ist jetzt der nicht-medizinische Aspekt schon ein geringerer, wie es teilweise in diesen Serien ist, ja, wo es immer auch um gewisse Beziehungssachen geht und solche Dinge. Das ist bei uns, glaube ich, nicht so das Thema. Auf der anderen Seite, ich muss sagen, die Regisseure haben sich da auch schon sehr viel Mühe gegeben, in den letzten Jahren, Jahrzehnten da ein bisschen realistischere Drehbücher zu schreiben. Also die haben offensichtlich auch ihre Praktika in der Notfallaufnahme gemacht oder Leute dorthin entsendet, weil manche Abläufe kann man schon entsprechend wiedererkennen, sage ich jetzt einmal. Aber es läuft natürlich zum Teil schon sehr anders. Es fängt auch schon damit an, dass die Patienten und die Ärzte nicht so top gestylt sind wie in diesen Serien, ja, wo immer Zeit bleibt, dass man wieder wirklich wie aus dem Ei gepellt ausschaut. Also das schaffen wir alleine durch den Ablauf von vielen Patienten, die wir in kurzer Zeit behandeln müssen, schon nicht, dass man da immer, sage ich mal, dass die Frisur immer schön hält oder die Fingernägel schön sind und solche Dinge. Ja.
Guckt ihr denn solche Serien oder seid ihr froh, quasi in der Freizeit was ganz anderes zu sehen? Oder ist eben gerade interessant deswegen?
Im Studium ja, mittlerweile nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich froh, wenn ich mal nicht so viel Fernsehen muss und die Zeit anderen widmen kann, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das war bei mir genauso. In der Ausbildung ja, jetzt nicht mehr so.
Aber man erwischt sie dann doch immer wieder mal beim Durchzeppen und dann bleibt man vielleicht ein paar Minuten hängen, sagen wir mal, und denkt sie eben im Sinne der Kuriositäten, schaut dort so aus, wie wäre es bei uns sozusagen. Aber dann schaltet man meistens entweder gleich wieder ab den Fernseher oder auf irgendein anderes interessanteres Programm.
Ja. Ja, wir hören, ihr erlebt wirklich viel Spannendes, Lustiges, auch manchmal was Trauriges in der Notaufnahme. Aber uns würde jetzt zum Schluss von dieser Podcast-Folge interessieren, was inspiriert euch in eurem Leben, nebst natürlich eurer Arbeit?
Ja, bei mir ist sicher die Vielfalt. Bei mir ist einerseits die Familie, die Verbundenheit, meine Freunde, ja, die Natur. Aber auch, ich tue irrsinnig gerne meinen Horizont erweitern durch Bücher, Literatur. Aber ich bin sehr gerne auf Reisen unterwegs. Und für verschiedene Länder nimmt man sich immer so einen kleinen Bruchteil mit.
Für mich ist es hat die Inspiration drei Teile, möchte ich sagen. Und zwar, das eine ist sicherlich die Leidenschaft für die Medizin. Das war von mir schon früh angelegt, habe im Studium schon gemerkt, dass das Richtige für mich ist. Ich habe keinen einzigen Tag gehabt, Gott sei Dank auch im Studium den nötigen Erfolg dazu gehabt, irgendwie was anderes machen zu müssen oder zu wollen sozusagen. Das ist das Schöne. Also die Leidenschaft zur Medizin ist sicherlich das Erste, was einen inspiriert und motiviert. Das Zweite ist sicherlich die Philanthropie. Man braucht schon eine Liebe zu den Menschen, um diesen Beruf auszuüben. Und den habe ich tagtäglich, wenn ich da bei der Tür reingehe und am Abend wieder rausgehe oder am nächsten Tag in der Früh, je nachdem, ob Nachtdienst ist oder nicht. Und das Dritte ist sicherlich die gleiche Leidenschaft und Motivation, die ich bei meinen Mitarbeitern sehe. Ärztlicherseits und pflegerischerseits im Team der Notaufnahme. Das ist extrem schön, das jeden Tag zu sehen. Und das ist ansteckend. Wirklich hoch ansteckend. Möchte ich sagen, wie ein schwerer Virus sozusagen, der dann persistierend im Körper bleibt. Ja. Und das sind Motivationen und Inspirationen, die einen tagtäglich antreiben und die einen jeden Tag wieder da gerne hereingehen und seine Arbeit machen lassen.
Lieber Matthias, liebe Beate, danke für euren Einsatz in der Notfallambulanz. Danke für eure Zeit heute hier zu sein bei unserem Podcast und danke für eure inspirierenden Gedanken.
Lieber Michael, liebe Helena, ein herzliches Dankeschön an euch und an das sehr nette und erfrischende Podcastgespräch.
Danke von meiner Seite für den schönen Nachmittag. Dankeschön.
Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt's wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at. Und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.